Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Bayanlar ve Baylar, Koza Katel'e hoş geldiniz. Evet, bugünkü bölümümüz, Alter, sogar mein Türkisch ist Katastrophe geworden, ja. Bugünkü bölümümüz, cinayi şebekeler üzerine. Evet, doğru duydunuz, cinayi şebeke. What's up, party people? Wie geht's euch, ihr Lieben? Ihr wisst, ich mache immer multilingual Podcast. This is international, Leute. This is nicht einfach ein Podcast. Das ist Kommunikation, weltweite Kommunikation und low budget. Das heißt, wir haben kein Cash. Und weil wir kein Cash haben, muss ich jetzt das Intro selber einsingen. Ich erfinde jetzt einfach eins. Okay?
Kriminell durch die Nacht, bis der Gangster sich ins Fäustchen lacht. Kriminell, nur ich und du, das Kosa-Kartell läuft und jetzt hör zu.
Also das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Natürlich, Eigenlob stinkt, Leute. Ich würde aber sagen, es ist Zeit für ein Grammy. Oder Emmy. Und Bambi. Echo. Anything of this in the world. Thank you. Ich nehme es gerne an. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit. Ihr hattet eine wunderschöne Woche. Meine war leider nicht so gut. Ich war krank. Oh, ich weiß. Es war schrecklich. Ich sage euch auch, warum ich krank geworden bin. Ich war mit meinen Cousins im Garten von einem meiner... Ist das ein türkischer Satz eigentlich? Ich war mit meinen Cousins im Garten. Sagen das Deutsche eigentlich? Ich habe mich mit meinen Cousins getroffen. So bei Türken ist es sehr oft. Ich war mit meinen Cousins unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, falls mir jetzt einige deutsche Zuhörer zuhören sollten und sich denken, ja, das ist tatsächlich so, schreib mir bitte eine E-Mail an info@bastianbielendorfer.de und schickt sie ihm. Er liest sich's auf jeden Fall durch und wird's dann an mich weiterleiten. Nein, ich war mit meinen Cousins im Garten und ja, wir wollten jetzt ein bisschen für meine neue Comedy-Show schreiben, saßen dann so zusammen. Irgendwann wurde es dunkel und es wurde kalt. Und wir haben natürlich Neandertaler-Modus eingeschaltet, haben erstmal Feuer gemacht und haben gedacht, ja komm, Lagerfeuer, das passt wie in den Filmen. Einer hat noch eine Gitarre und der so, when I find myself in times of trouble. So war es dann aber nicht. Es wurde nämlich so kalt und am Feuer war es so warm, dass so die Vorderseite meines Körpers war halbes Hähnchen gegrillt und die Rückseite war Tiefkühlpizza. Ey, mein Rücken und mein Arsch eiskalt vorne, ich konnte nicht mehr. Meine Hose hat schon an meiner Haut geklebt, also hat sich schon reingebrannt. Deswegen musste ich mich alle 3 Minuten wenden, also umdrehen. Und das haben natürlich alle 5 gemacht. Sah ein bisschen komisch aus, weil wir immer so im paar Minuten Takt so mit dem Rücken zueinander standen. 3 haben in den Wald geguckt, ich aufs Gartenhäuschen und mein anderer Cousin aufs Hochbeet. Und ja, dann haben wir uns wieder umgedreht nach vorne, bis einer den Vorschlag gemacht hat, dass wir die Döner-Technik anwenden und uns wirklich so langsam immer um die eigene Achse drehen. Das hat funktioniert, war aber zu spät. Ich habe mir eine Erkältung geholt und es war schrecklich. Oh mein Gott. Und dann war es natürlich für mich ganz schlimm, mich wieder so in den Arbeitsalltag einzugliedern. Und dann bin ich nach Hause gekommen, ein paar Tage lag ich erstmal flach. Ich habe Netflix erstmal alles durchgeschaut und natürlich Podcast gehört, das Kosa-Kartell. Ich habe alle Folgen, also mehrmals nacheinander gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen bis jetzt rausgekommen sind. Ich hoffe, ihr habt auch das Kosa-Kartell jetzt weiterhin gehört und seid mir nicht fremdgegangen. Ihr wisst schon, Özcan mag das nicht. Das wäre krass, oder? Wenn du dich in deinem Leben immer nur für einen Podcast entscheiden müsstest. Und natürlich für das Kosa-Kartell, ihr Lieben, so, es sind die besten 20 bis 25 Minuten eures Lebens. Ich garantiere, dafür stehe ich mit meinem Namen, Özcan. Aber natürlich konnte meine Redaktion nicht abwarten. Die haben sich gedacht, Özcan, es muss weitergehen. You can't stop. You can't stop the show must go on. Das ist das beste Englisch. You can't stop the show must go on. Aber ich kriege natürlich tolle Themen vorgelegt. Heute ist ein Thema, das uns alle beschäftigen wird. Es ist auch für mich persönlich, ich habe eine Ich erwähne meine persönliche Anekdote dazu. Es geht um Tauschgeschäfte. Wer von uns hat es nicht gemacht? Wer war früher nicht auf dem Pausenhof und hat getauscht? Seien wir ehrlich, weil du wolltest immer das, was du nicht hattest. Dein Klassenkamerad hatte irgendwelche, keine Ahnung, süßen Stücke oder ein Nutella-Brot. Ich hatte so Sucuk-Brot mit Senf. Und dann haben wir immer getauscht. Bis mein deutscher Kumpel immer gesagt hat, oh, das ist aber ganz schön scharf, das, John. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Das habe ich immer geliebt, wenn die Deutschen das erste Mal Sucuk, aber die waren dann schon immer geflasht. Die so, wo gibt's denn das zu kaufen? Im türkischen Laden. Da gehe ich leider nicht vorbei. Nein, nein. Bringst du immer mit, Ötschein, gell? Das ist super. Warum war jetzt auf einmal mein Klassenkamerad Rentner? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht um Tauschgeschäfte. Jeder von uns hat es gemacht. Panini-Bilder gab es ja damals, diese Fußballbilder haben wir getauscht gegen Murmeln oder der eine hatte so ein Spiel auf der Super Nintendo, dann hast du es gegen ein anderes Spiel getauscht. Der Markt war unglaublich gut. Jetzt kommt aber das heutige Thema ins Spiel. Stell dir mal vor, du gehst auf den Pausenhof und sagst deinem Kumpel, hey, hier hast du eine Pepsi-Cola, was kriege ich dafür? Und er sagt, ah, eigentlich habe ich nichts zu tauschen, Özcan, aber wie wär's mit einem U-Boot? Und ich so, ja, U-Boot ist super, ich kann sowieso nicht schwimmen, könnte ich gerne anwenden. Ja, aber das ist jetzt keine Geschichte, die ich mir irgendwie aus dem Ärmel gezogen habe, weil sich einige denken, was, Pepsi gegen U-Boote tauschen? Das klingt doch skurril, aber das ist absolute Realität. Und genau darum geht's. Das ist das verrückteste Tauschgeschäft der Geschichte. Und während Osten und Westen im Kalten Krieg um Atomwaffen und Raketen konkurrieren, machten Cola-Konzern einfach Deals wie auf dem Pausenhof. Die Amis, die hatten Flugzeugträger, die Russen Atombomben und Pepsi hatte U-Boote. Das ist die Geschichte, wie Pepsi kurzzeitig zur siebtgrößten Seemacht der Welt wurde, Leute. Schnallt euch an, holt euch eine Pepsi und vielleicht noch Salzstangen. Und dann würde ich sagen, lass uns krachen. Tauch mal ein in die Geschichte der Pepsi. Leider habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungswerte aus den 1970er Jahren. Damals war ich noch ein Vitamin-C-Teilchen im Körper meines Vaters. Ich kann euch vielleicht etwas über sein endoplasmatisches Retikulum in einer Zelle erzählen. Aber mehr weiß ich nicht. Doch Gott sei Dank habe ich ja meine Redaktion und die haben mir alles zusammengetragen. Ich sage immer auch der Redaktion, Leute, die Texte bitte so schreiben, dass die Leute direkt merken, das ist Özcan Kosa. Jetzt habe ich den Text bekommen und du denkst, alles, aber nicht, das ist Özcan. Doch fangen wir mal mit der Geschichte an. Und jetzt Kosa Kartell History. Bunte Plakate von Rockkonzerten und Disco-Events zieren die Wände. Menschen in Schlaghosen, bunten Hemden und Plateauschuhen flanieren selbstbewusst durch die Straßen. Bands wie die Rolling Stones und Led Zeppelin, vielleicht auch LED Zeppelin, ziehen die Massen in ihrem Bann. Star Wars und der Pate locken Tausende ins Kino. Die Welt ist ein Ort der Hoffnung, des Wandels und der kreativen Explosion, in dem jeder Tag die Möglichkeit bietet, Geschichte zu schreiben. Für einige zumindest. Die 1970er, das ist ein Jahrzehnt voller dynamischer kultureller Veränderungen und gesellschaftlicher Umbrüche. Ein faszinierendes, turbulentes Jahrzehnt, in dem die Menschen nach ihrem Platz in einer sich schnell verändernden Welt suchen. Politische Bewegungen blühen auf, während das Streben nach sozialen Gerechtigkeiten und Menschenrechten die Straßen füllt. Also während die Kids in Woodstock Love and Peace schreien, denkt Pepsi sich Love and Peace? Wir nehmen lieber Wodka und U-Boot.
We now know that the Soviet Union, not content with Dr. Castro's oath of fealty, not content with the destruction of Cuban independence.
Today, the National Woman's Party lobbies for the 26th Amendment to guarantee women equal rights under the law. That amendment would make women people in a legal sense for the first time.
For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate.
The United States' answer to what Adlai Stevenson termed Soviet blackmail in Cuba was a quarantine of all offensive weapons being shipped from Russia to that island fortress.
This is a CBS News special report. The embattled president with CBS News correspondent Roger Mudd.
Richard Nixon's future as the President of the United States has now apparently moved beyond his control.
Der Kalte Krieg ist wie ein gewaltiges, unsichtbares Netz, das sich über die Welt spannt. Ein schimmerndes Gewebe aus Misstrauen und Rivalität, das die Nation in zwei Lager teilt. Auf der einen Seite strahlt der Westen, ein leuchtendes Kaleidoskop aus Freiheit und Kapitalismus, mit den Vereinigten Staaten als strahlenden Stern, der den Traum von Wohlstand und Individualismus verkörpert. Auf der anderen Seite steht der Osten, eine düstere graue Festung, in der die Sowjetunion als mächtiger Wächter des Kommunismus thront, umgeben von einer Mauer aus Geheimnissen und ideologischen Überzeugungen. Wie zwei Riesen, die einander anstarren, ohne jemals den ersten Schlag zu führen, tragen diese Supermächte ihre Konflikte in fernen Ländern aus. In Korea, Vietnam und Kuba.
That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast.
Good evening, my fellow Americans. I have asked for this television time tonight to report to you on our most difficult and urgent problem, the war in Vietnam.
American soldiers hiking their way through the sweaty jungles of South Vietnam, searching for an elusive enemy. The temperature is almost 100 degrees, and the jungle stifles even the tiniest breeze.
Der Vietnamkrieg, der von 1955 bis 1975 dauert, ist besonders prägend. 1954 wird Vietnam von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig. Doch kurz danach spaltet sich das Land in Nord und Süd und es kommt zum Krieg. Der Norden wird von den Sowjets und China unterstützt und mit Waffen beliefert. Die USA schicken dann 1965 eigene Soldaten ins Land, um dem Kommunismus die Stirn zu bieten. Also einerseits ist es ein Bürgerkrieg, andererseits ein Stellvertreterkrieg der großen Weltmächte. Diese Spannungen führen zu einem Wettrüsten zwischen der Sowjetunion und den USA, das die Welt an den Rand eines Atomkriegs bringt und eine schwelende Angst schürt. Gleichzeitig blühen in den Städten im Westen die Stimmen des Protests auf, die für Frieden und Gerechtigkeit eintreten. Inmitten dieser geopolitischen Turbulenzen erleben viele Unternehmen einen Wandel. Marken stehen nicht mehr nur für sich, sondern auch symbolisch für die Werte ihres Landes. Sie werben immer mehr mit Emotionen und dem Inbegriff der westlichen freien Welt, um noch mehr Verbraucher für sich zu gewinnen. Die Welt befindet sich in einem Schachspiel zwischen Ost und West und der Geschäftsmann Donald M. Kendall sieht eine Chance, seinen größten Rivalen einen Schritt zuvorzukommen.
In the showdown between the colas, there's only one deciding factor. Great taste. Pepsi, the choice of a new generation.
Also, wenn Cola-Konzerne anfangen, wie Supermächte zu agieren, weißt du, Kapitalismus hat einen Koffeinüberschuss. Und jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt beginnt die harte Story. Im Jahr 1893 entwickelt der Apotheker Caleb Bradham in New Bern, North Carolina, ein neues Getränk. Er nennt es nach sich selbst Brad's Drink, doch heute kennen wir seine Erfindung als Pepsi-Cola. Der Typ wollte einfach Medizin und am Ende hatte der Diabetes im Glas erfunden. Coca-Cola, auch von einem Apotheker entwickelt, ist da schon 7 Jahre lang auf dem Markt, doch bis der erbitterte Cola-Krieg, wie wir ihn kennen, zu seinem Höhepunkt kommt, dauert es noch gut 70 Jahre. Unglaublich, oder? Zwei Apotheker haben einfach die berühmtesten zwei Softdrinks der Welt erfunden. Mein Apotheker, wenn ich bei dem im Notdienst klinge, kommt er erstmal mit seinem Pyjama raus und ist total sauer. Also ich würde mir von dem auch ein bisschen mehr Engagement wünschen. Michel, du weißt, dass du gemeint bist. Der Durchbruch für Pepsi kommt in der Rezessionszeit der 1930er Jahre. Pepsi-Cola etabliert sich konsequent als Billigmarke, indem es das Produkt zum gleichen Preis wie Coca-Cola anbietet, aber in doppelt so großen Flaschen. Diese Strategie, gepaart mit einer massiven Werbekampagne, macht Pepsi-Cola in der damaligen Zeit zu einem bekannten Namen und legt den Grundstein für den späteren Erfolg des Unternehmens. Schon ganz schön clever. Coca-Cola verkauft 0,2 Liter. Pepsi sagt, wir machen 0,4. Mehr Zucker, mehr Glück. In den 1960er Jahren beginnt Pepsi, Coca-Cola ernsthaft herauszufordern. Mit der Einführung der Pepsi Generation zielt Pepsi auf die junge, aufstrebende Bevölkerung ab. Die Werbung ist frisch, dynamisch und spricht die Werte der Jugend an. Pepsi hat eigentlich so TikTok in der Flasche erfunden.
There's a feeling round, it's America's sound. Pepsi people feeling free. free to choose a new way, free to stand up and say, you be you and I'll be me.
When you catch that thirst for living, then you need what Pepsi's giving.
Ein Verdrängungswettbewerb beginnt. Die Cola-Unternehmen buhlen um Exklusivverträge mit Lokalen, Supermarktketten oder Imbissketten. Und beide Unternehmen nehmen Einfluss auf die Politik. Und damit wieder zurück zum Kalten Krieg. Es ist der 24. Juli 1959 und der sowjetische Ministerpräsident Nikita Khrushchev. Okay, ich mach nochmal. Ich muss das in diesem Dialekt, dann kann ich besser sprechen. Es ist der 24. Juli 1959 und der sowjetische Ministerpräsident Nikita Khrushchev, guck, jetzt habe ich es geschafft, hat Durst. Als er über das Gelände der amerikanischen Nationalausstellung in Moskau spaziert. Es ist ein heißer Sommertag, an seiner Seite US-Vize Richard Nixon. Vor laufenden Kameras diskutieren sie lebhaft über die Vorzüge und Nachteile von Kommunismus und Kapitalismus. Später geht dieses Gespräch als sogenannte Küchendebatte in die Geschichte ein. Stell dir vor, zwei Weltmächte diskutieren über Kapitalismus versus Kommunismus und mittendrin einer, der sagt, willst du einen Schluck? In der Theorie scheinen ja internationale Beziehungen sehr weit von unserem eigenen Alltag. Also wir denken immer, da geht es um Nuklearstrategie, Vertragsverhandlungen, Menschenrechtsgrundsätze. Aber formale Interaktionen zwischen Regierungen sind ja nur ein kleiner Teil internationaler Beziehungen. Das meiste, was zwischen den Ländern geschieht, betrifft etwas viel Einfacheres und Unmittelbareres. Geld. Es ist heiß und das sieht man Khrushchev an. Ein Mann in der Entourage von Nixon wittert seine Chance. Schnell reicht ihm ein Pappbecher mit einer braunen Flüssigkeit. Auf dem Becher steht Pepsi. Und der Mann, der ihn anreicht, ist Donald M. Kendall, ein Mitarbeiter von Pepsi. Manchmal sind es die Donald Kendalls, nicht die Henry Kissingers, die einen Großteil der internationalen Beziehungen steuern. Khrushchev nimmt einen skeptischen Schluck und führt seine Diskussion mit Nixon fort. So weit, so gut. Khrushchev hat sich wahrscheinlich gesagt, schmeckt nach Kapitalismus, aber prickelt. Für Donald M. Kendall ändert sich durch diesen kleinen Geistesblitz alles. Der Mann mit den strohblonden Haaren hat bei Pepsi in einer Apfelfabrik angefangen und war sehr ambitioniert. Mit Mitte 30 ist er für ausländische Märkte zuständig. Und durch diesen PR-Stunt geht es für ihn, die Karriereleiter, immer weiter nach oben. Er vertieft die Kontakte in die Sowjetunion und der kurioseste Deal seines Lebens nimmt seinen Lauf. Also von der Apfelfabrik zum U-Boot-Händler, das ist wirklich einer der krassesten LinkedIn-Karrieren ever.
Man on the moon, doing a man's kind of thing. Building a man's kind of thirst. A thirst just made for Pepsi. Cold, crisp Pepsi-Cola ices down that thirst and helps put back the go you thought was long gone.
It's the Pepsi generation coming at you.
Während die Sowjetunion und die USA das Space Race bestreiten und darum kämpfen, wer zuerst den Mond betritt, hat die Frage, wer kann den Cola-Markt in der Sowjetunion erschließen, für Pepsi und Coca-Cola eine ähnliche Tragweite. 1972 unterzeichnet Pepsi den Liefervertrag mit der Sowjetunion und wird zum ersten amerikanischen Konsumgut, das im Ostblock produziert, vermarktet und verkauft wird. Dieser Deal ist nicht nur ein wirtschaftlicher Triumph, sondern auch ein kulturelles Symbol. Pepsi hat es geschafft, in einem Land Fuß zu fassen, das zu diesem Zeitpunkt für viele Unternehmen unzugänglich ist. Pepsi wird zu einem Symbol für Wandel und Freiheit. Also während andere Unternehmen Exportgüter wie Stahl oder Maschinen liefern, bringt Pepsi Zuckerwasser mit Blubberblasen. Das Problem? Die Sowjets können nicht zahlen. Also zumindest nicht mit Geld. Doch die Vertragspartner werden kreativ. Pepsi schickt Cola-Konzentrat für UdSSR-Apfelbetriebe über die Grenzen. Die Russen liefern im Gegenzug Wodka. Es ist ein guter Deal, also finanziell okay, vor allem aber prestigeträchtig für Pepsi. Das Unternehmen hat über Jahre das Monopol in der Sowjetunion. Also um es kurz zusammenzufassen, die Amis haben dann gesoffen und die Russen haben gerülpst. Win-win-Situation. Kendall ist längst Board-Chairman, also Vorstandsvorsitzender geworden. Dank des Deals setzt der Konzern 1989 laut Kendall etwa 490 Millionen Dollar durch den Verkauf von Wodka um. Und er will noch mehr. Überleg mal, ein Getränkechef macht 490 Millionen Umsatz mit Wodka. Der war im Herzen schon halber Russe. Doch dann kommt die Perestroika. Perestroika bedeutet Umbau auf Russisch. Mikhail Gorbatschow führt Reformen ein, die das wirtschaftliche und politische System der Sowjetunion verändern sollen. Die Westkonzerne, die rechnen jetzt nicht mit einem schnellen Ableben der Sowjetunion, aber der riesige Markt öffnet sich. Coca-Cola zieht nach und steht nun auch in den Regalen der sowjetischen Supermärkte. Kendall will das Pepsi-Volumen im Osten mehr als verdoppeln, doch so viel Wodka kann sein Konzern unmöglich weiterverkaufen. Denn seit einiger Zeit geht der Umsatz mit dem Stolichnaya-Wodka in den USA schon zurück. Im Mai 1989 einigt man sich schließlich auf ein anderes Tauschgut. Ein Tauschgut, von dem die Sowjetunion, ähnlich wie Wodka, mehr als genug hat. Pepsi erhält 17 ausgediente U-Boote, einen Marinekreuzer, einen Zerstörer und eine Fregatte. Plötzlich besitzt ein amerikanisches Lebensmittelunternehmen einer der größten Marineflotten der Welt. Zumindest für kurze Zeit. Also Pepsi hatte für kurze Zeit mehr Schiffe als die deutsche Marine. Überleg mal, der Captain sagt, das sind feindliche U-Boote. Und der so, nein, nein, das ist nur Pepsi-Cola. Ja, Gott sei Dank war es nicht Fanta, ey. Hey, sorry, Leute, ich lache gerade über meinen eigenen Witz, das ist schon peinlich, aber der ist gut. Der Deal schlägt natürlich ordentlich Wellen und Stimmen werden laut, dass ein amerikanisches Unternehmen mitten im Kalten Krieg die Wirtschaft der Sowjetunion unterstütze. Das sei doch unerhört. Doch Kendall, das juckt ihn gar nicht. Wir entwaffnen die Sowjetunion schneller, als ihr das tut, antwortet er trocken auf die Kritik. Der war so ein CEO auf einmal von einem Abrüstungsprogramm. Es soll auch nicht nur bei diesen Marineschiffen bleiben. Pepsi und Kendall sind euphorisch. Sie wollen mehr, mehr und noch viel mehr. Im darauffolgenden Jahr vertiefen sie den Deal. In einer sowjetischen Werft entsteht ein beeindruckendes Flottenprojekt, bei dem 10 Schiffe, darunter gigantische Öltanker und Handelsschiffe, das Licht der Welt erblicken sollen. Pepsi plant, diese Handelsflotte weiter zu veräußern oder an Subunternehmen zu verleasen. Zu verleasen, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. 1990 berichtet die New York Times vom größten Deal aller Zeiten zwischen einer amerikanischen Firma und der Sowjetunion. Das Tauschgeschäft soll 3 Milliarden Dollar schwer sein. 3 Milliarden Dollar gegen Cola. Das war nicht mehr Handel, das war schon Koffeinimperialismus. Bei Pepsi ist man sich sicher, mit den Handelsschiffen werden sie noch größere Erfolge erzielen als mit dem Wodka-Deal. Für das Unternehmen soll eine neue Ära beginnen. Pepsi will die Grenzen zwischen Ost und West verschwimmen lassen. In immer größerem Stil den Geschmack von Freiheit und Kapitalismus in die Sowjetunion bringen. 1991 zerbricht die Großmacht im Osten. Und damit auch der Milliardendeal. Die Werft, in der sich die halbfertigen Schiffe befinden, liegt plötzlich in einem neuen Land namens Ukraine, dessen Regierung ebenfalls an den Gewinnen teilhaben möchte. Die Plastikflaschen kommen aus Weißrussland, wo auf eine Bezahlung in harten Dollar bestanden wird. Donald M. Kendall zieht sich 1991 zurück. Plötzlich, das sagt McCandle 1992 der LA Times, zerfiel alles in 1000 Stücke. Wir hatten einen Multimilliarden-Dollar-Vertrag mit einem nicht existierenden Vertragspartner, der Sowjetunion. Oder um es anders auszudrücken, unser Businesspartner ist pleite gegangen. Das ist für jedes Unternehmen ein großes Problem. Am Ende ist das Projekt Sowjetunion also doch irgendwie in die Hose gegangen. Dennoch ganz kurz, ganz kurz hatte Kendall es geschafft, den Rivalen Coca-Cola im Kampf um die Marktführerschaft in der Welt zu überholen. Auch wenn das mit einer der größten Seemächte ein recht geschönter Begriff ist. Was PepsiCo da tatsächlich als Bezahlung bekommen hat, waren kleine, veraltete Schiffe, die kaum noch fahrtüchtig waren. Weshalb sie eigentlich direkt an ein Abwrackunternehmen in Skandinavien verkauft wurden. Von militärischer Macht ist und war Pepsi weit entfernt. Von Seemacht zu Schrottplatz, das war die kürzeste Marinekarriere der Geschichte. Aber die Bande zwischen Pepsi und Russland halten weiterhin. Mit dem Kauf von Wimbledon, einem führenden Anbieter von Nahrungsmitteln in Russland, wird PepsiCo 2010 zum größten Westinvestor in der russischen Lebensmittelindustrie. Obwohl sich auch hier nicht alle Hoffnungen erfüllen, bleibt das US-Unternehmen dem Investment bislang treu. Der Glaube an Russland stirbt nicht. Pepsi glaubt an Russland bis heute. Das nenne ich blinde Liebe mit Kohlensäure. Ja, ihr Lieben, das war die Geschichte, wie Pepsi ganz kurz zur siebtgrößten Seemacht der Welt wurde und dann wieder zur zweitgrößten Cola. Also Leute, merkt euch eins, im Kapitalismus kannst du alles werden. Sogar Admiral für Pepsi. Ich bin Özcan Kosa, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr Lieben. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, Criminality is not a choice, it's the way of life in your brain. Ich hab euch lieb, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal bei das Kosa-Kartell. Kosa-Kartell ist ein Podcast von RTL Plus. Host bin ich, Özcan Kosa, Redakteurin Lucille Garnier, Audioproduktion und Sounddesign Andolin Sonnen. Es gibt natürlich noch viele andere Personen, die mitgewirkt haben, aber ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Neu, ich habe euch alle lieb. Falls ihr das hört, habe euch lieb.